Das grimmige Grau. Kapitel 1. Pinky. Als Andy Anderson am Morgen ihres letzten Tages in der Grundschule aufwachte, hatte sie noch keine Ahnung, dass sie dem grimmigen Grau begegnen würde. Sie hatte ja noch nicht einmal eine Ahnung davon, was das grimmige Grau überhaupt sein sollte. Dabei kannte sie sich mit dem Grau gut aus und machte einen weiten Bogen, sobald sie es irgendwo entdeckte. Andy Anderson war 10 Jahre alt und hieß eigentlich Andrea Anderson, aber sie mochte es überhaupt nicht leiden, wenn man sie so nannte. Andrea Anderson, wie furchtbar langweilig das klang. Es war ein grauer Name, wie der einer Reporterin aus einer dieser schrecklich grauen Nachrichtensendungen. Und nun live vor Ort Andrea Anderson im Interview mit dem Wirtschaftsstrom-Wasser-Haushaltsminister über die Energieverkehrsdefizitkostenerhöhung von einem prozentual wirtschaftlich kalkulierten Schätznennwertbeitrag von 0,174 Cent. Und so ein grauer Name passte nun wirklich nicht zu ihr. Andy hatte braune, lange Haare, eine kleine Stupsnase und einen kleinen Mund, der sagenhaft frech grinsen konnte. Auf ihrer Stirn war eine Wolke lustiger Sommersprossen, die immer irgendwie in Bewegung zu sein schien, besonders wenn sie nachdachte oder, und das kam viel häufiger vor, wenn sie in den Tag hineinträumte. Und heute gab es wirklich genug Grund zum Träumen. Es war der letzte Tag vor den Sommerferien und buntere Tage gab es selten. So lag Andy wach in ihrem Bett, voller Vorfreude auf einen herrlichen Tag, an dem die Farben nur so sprudeln würden. Sie hatte noch ein wenig Zeit, bis der Wecker klingelte, also betrachtete sie die Schatten, die der Kastanienbaum an ihre Zimmertür warf. Es war, als malte die Morgensonne Gesichter an die Wand. Es waren viele heute. Sie zwinkerten ihr zu, winkten ihr oder schnitten ihr so lustige Grimassen, dass sie kichern musste. Das machte Andy öfter, wenn ihr irgendwo ein besonders ulkiges Gesicht begegnete. Stehen bleiben und kichern. Zwar wurde sie dann manchmal komisch angesehen und manche hielten sie vielleicht sogar für verrückt. Aber das war Andy egal. Sie war nämlich der Überzeugung, dass jeder diese Gesichter sehen müsste, wenn er nur genau hinsah. Sie waren nämlich keine Einbildung, oh nein. Sie waren Bewohner aus der Welt der Fantasie, die neugierig zu ihnen in die normale Welt herüberspähten. Und dass es eine solche Welt gab, stand für Andy außer Frage. Wo sonst sollten die tollen Geschichten und Ideen herkommen, die ihr immer einfielen? Nein, es gab einen Ort, an dem tolle Geschichten entstanden und wo alle Dinge freundliche Gesichter hatten. Und weil Andy nicht nur Gesichter und Geschichten in den Dingen fand, sondern auch sofort ihre Namen wusste, wusste sie, dass dieser Ort das Allmögliche hieß. Sie gähnte und streckte sich und spähte hinüber zu ihrem Wecker. 6.59 Uhr stand da und Andy könnte ihn jetzt einfach ausschalten, bevor er loslegte. Aber sie wollte ihm den Spaß nicht verderben. Immerhin wartete er die ganze Nacht auf seinen großen Auftritt und es kam Andy nicht richtig vor, wenn sie ihm diese Freude verwehrte. Nun, sie wusste nicht, wie ein Wecker empfand. Doch es fühlte sich bestimmt so an, als würde man stundenlang zu einem tollen Schwimmbad fahren, um dann zusehen zu müssen, wie ein Geschlossen-Schild an die Eingangstür gehängt wurde, bevor man mit seiner Schwimmtasche hineinrennen konnte. Es wurde 7, der Wecker piepte und Andi ließ ihn. 4, 5, 6, zählte sie mit, das ist genug. Ach, noch 2-mal. Immerhin kommen jetzt die Sommerferien und da darf er sich vorher schon nochmal austoben. Als sie ihn schließlich ausschaltete, lag ein zufriedener Blick in seinem Uhrzahlengesicht. Andi schlug die Bettdecke zurück und streckte ihre Füße in die Morgensonne, die ins Zimmer fiel. Das warme Licht kitzelte ihr an den Zehen und sie kicherte. Letzter Schultag an der Grundschule, dachte sie und wurde wieder ganz aufgeregt. Und wie stets, wenn sie aufgeregt war, tauchte genau in dem Moment Clarence auf. Auch Clarence war ein Gesicht, das immer und überall erscheinen konnte. In einer Milchwolke, wenn Mama Kaffeesahne in ihre Tasse goss, in einem Klecks Apfelmus auf einem Reibekuchen, in einem Regenfleck, der an ein Fenster getrocknet war. Anders als die anderen Gesichter sprach Clarence jedoch mit ihr. Nun, vielleicht war es nicht wirklich sprechen, aber Andi wusste immer, was er dachte. Und seine Worte tauchten mit leuchtend warmen Buchstaben in ihrem Kopf auf. Jetzt jedenfalls erschien Clarence in dem zerknautschten Kopfkissen neben ihr. Er hatte die faltigen Kopfkissen-Augenbrauen tief ins Kopfkissengesicht gezogen. »Raus aus den Federn«, verlangte er. »Ja, ja«, Andi schmunzelte und strubbelte ihm den Kissenkopf, worauf aus dem »Raus aus dem Federn«-Gesicht ein »Jetzt hör schon auf, ich bin kitzlig«-Gesicht wurde. Und Andi musste noch mehr kichern. Sie stellte sich gern vor, dass Clarence sie aus dem Allmöglichen beobachtete und stets begleitete und spürte, sobald sie ihn brauchte. Zu gern hätte sie gewusst, wie er wirklich aussah. Aber dazu müsste sie einen Weg in das Allmögliche finden und das gelang einem ja nur, wenn man träumte. Und dass die Traumwelt ein unübersichtlicher und launischer Ort war, an dem man selten das fand, was man gerade suchte, wusste ja nun wirklich jeder. 10 Minuten später war sie angezogen und tappte mit den Socken zu ihrem Schreibtisch, der direkt an dem großen Fenster stand. Er strahlte im Sonnenlicht. Andi jedoch runzelte die Stirn. Wo war ihre Schultasche? Normalerweise kuschelte die sich an ihre Schreibtischlampe. Und Andi stellte sich gern vor, dass die beiden sich nachts heimlich Geschichten zuflüsterten, bis einer von ihnen eingeschlafen war. Heute allerdings stand die Lampe einsam da und blickte Andi mit ihrem Glühbirnenauge ratlos an. Auch unter ihrem Schreibtisch war ihre Schultasche nicht. Andi setzte sich auf die Schreibtischplatte und sah sich in ihrem Zimmer um. Die Morgensonne wärmte ihr den Rücken und die Schattengesichter des Kastanienbaums versteckten sich hinter ihrem Schatten. Der Rucksack war normalerweise nicht zu übersehen, auch wenn sein einst strahlendes Pink mittlerweile ein wenig blass und müde aussah. Heute jedoch war keine Spur von ihm zu entdecken. Rechts an der Wand stand das Schränkchen mit ihren Schulsachen, doch das war randvoll mit Heften und Büchern und Arbeitsblättern, die eselsohrig übereinander lagen und heraushingen. Mama wollte immer, dass sie endlich aufräumte und Ordnung hineinbrachte, aber Andi dachte gar nicht daran. Immerhin sah doch sogar ein Blinder, dass die da jede Menge Spaß hatten. Links war ihr Bett. Und die Decke und die Kissen machten angestrengt zerknautschte Gesichter, als wollten sie ihr beim Suchen helfen. Am Ende des Zimmers schließlich, zwischen Kleiderschrank und Zimmertür, stand ihr Spielzeugregal. In den Regalfächern tummelten sich Spielzeugfigürchen und Brettspielschachteln und kleine Kistchen, aus denen bunter Krimskrams herauslugte. keine Spur von Pinky. Andy spürte einen Verdacht in sich aufsteigen. Sie rutschte von der Schreibtischplatte, tappte zu ihrer Zimmertür und riss sie auf. »Mama«, rief sie ins Treppenhaus, »hast du Pinky gesehen?« Niemand antwortete, obwohl Andy hören konnte, dass unten in der Küche herumgefuhrwerkt wurde. Teller klapperten, eine Kaffeemaschine gurgelte. Ihr Verdacht erhärtete sich. Ihre Eltern mochten den Rucksack nämlich nicht, weil er alt und ausgeleiert ist, wie sie sagten, weil der Reißverschluss der Mäppchentasche löchrig ist und sich nicht richtig schließen lässt, weil die Rucksackträger dünn und durchgewetzt sind und irgendwann reißen werden. Und der schlimmste Dorn in ihrem Auge, die Filzstiftmuster, mit denen Andy den Rucksack bemalt hatte. Schlampig sieht das aus. Aber Andy liebte das zerknautschte Gesicht von ihrem Rucksack. Sie liebte die ausgeleierten Träger, die wie lustige Schlappohren baumelten. Sie liebte den kaputten Reißverschluss an der Mäppchentasche. Er sah für sie wie ein frecher Mund aus, der ständig strahlend lachte. Und am meisten liebte sie die Muster, in denen sie immer neue, neugierige Gesichter entdeckte, wenn sie sich damit beschäftigte. Andy blickte in ihr Spielzeugregal und erspähte den Karton mit ihren Plüschtieren. Sie spähte aus ihrem Zimmer und vergewisserte sich, dass da niemand war, der ihr zuhörte. »Habt ihr Pinky gesehen?« flüsterte sie dann in den Karton hinein. Magnus lachte sie nämlich immer aus, sobald sie mit ihren Plüschtieren sprach, und wenn sie ihre Eltern dabei erwischten, machten die stets ihr oh, »vielleicht sollten wir mit ihr zum Doktor« Gesicht, besonders seit sie 10 Jahre alt geworden war. Deswegen hatte Andy beschlossen, das nicht mehr an die große Glocke zu hängen. Aber manchmal gaben ihre Stoffkameraden wirklich Antwort. Naja, nicht so richtig, doch als sie gestern Minka Miezekatze gefragt hatte, ob sie ihr Hausaufgabenheft gesehen hätte, war ihr genau in dem Moment eingefallen, dass sie es beim Spielen unten am Kirschbaum hatte liegen lassen. Heute jedoch blickten auch die Knopfaugen ihrer Plüschkameraden ratlos. Sie konnte die freundlich brummige Bärenstimme von Patsy Panda schier hören. »Keine Ahnung, Andy. Tut mir leid.« »Komm schon, Andy«, rief Mama von der Küche endlich, »putz dir die Zähne und beeil dich. Es gibt Pfannkuchen.« Pfannkuchen. Das machte sie erst recht misstrauisch. Mit gerunzelter Stirn huschte sie ins Bad, bevor ihr Magnus zuvor kam und die Fliesen in einen glitschigen Wasserpark verwandelte. Sie drehte die kleine Sanduhr am Waschbecken um und betrachtete nachdenklich, wie der grüne Sand verrann, während sie sich die Zähne putzte. Pfannkuchen. Mama wusste natürlich, wie sehr Andy Pfannkuchen liebte. Und sie wusste auch, wie wenig Andy ihr böse sein konnte, wenn sie ihr gerade eine dicke Portion warmer Schokosoße darüber goss. Aber Andy brauchte Pinky. Es gab manchmal Gelegenheiten, bei denen Clarence nicht auftauchen wollte, wie im weiß gestrichenen Wartezimmer ihres Zahnarztes oder vor einer besonders schwierigen Mathematikprobe. Doch wenn sie dann auf Pinkys Filzstiftmuster blickte, tauchte immer ein freundliches Gesicht auf, das aus dem Allmöglichen zu ihr herüberleuchtete und ihr Mut machte. Der Sand in der Sanduhr war durchgerieselt. Andy spuckte die Zahncreme aus, spülte sich den Mund und verließ das Bad. Aus dem Esszimmer drang bereits der verlockende Duft von Pfannkuchen. Es war ein komisches Gefühl, ohne Pinky die Holztreppe hinabzusteigen. Irgendwie ein graues Gefühl, als wäre mit Pinky ein wichtiges Stück Farbe aus diesem Tag verschwunden. Hinter ihr tappten Magnus kleine Kinderfüße über den Holzboden, dann donnerte die Badtür zu und Wasser begann zu rauschen. Unten im Esszimmer fiel Morgensonne durch die Fenster und die Holzwände und Möbel und Böden des Hauses leuchteten wie mit Honig übergossen. »Ich kann Pinky nicht finden«, rief sie abermals. Aber sie bekam noch immer keine Antwort. Eine Pfanne brutzelte. Aus dem Bad drang lautes Wassergeplätscher und irgendein Unsinnslied, das ihr kleiner Bruder angestimmt hatte. Unten im Esszimmer warf sie prüfende Blicke umher, ob sie irgendwo ein verräterisch ausgewaschenes Rosa erspähen konnte. Nichts zu finden. An der Eingangstür standen ihre Schuhe brav aufgereiht. Durch das Glas an der Haustür fiel gelbes Licht herein und malte ein Viereck auf den Boden. Keine Spur von ihrem Rucksack. Sie setzte sich auf die Eckbank am Esstisch. Zu ihrer Überraschung kam aber nicht Mama aus der Küche, sondern Papa. Er stellte einen Teller mit Pfannkuchen auf den Tisch und ließ sich dann selbst auf der Bank nieder, die unter seinem Gewicht knarrte. »Du solltest essen, bevor sie kalt werden«, sagte er freundlich. Er lächelte, aber auch von ihm ging heute etwas Seltsames aus. Etwas Graues. Normalerweise aß Papa nur mit ihnen zum Frühstück, wenn er nicht arbeiten musste. Das passierte zwar manchmal an einem letzten Schultag, jedoch nur dann, wenn er mit Mama für den Urlaub packen wollte. Und dieses Jahr würden sie erst am Ende der Ferien in die Berge fahren. »In Pinky sind meine Schulsachen«, begann Andi. Sie machte sich allmählich wirklich Sorgen. »Deine Schulsachen sind hier«, rief Mama freundlich aus der Küche heraus. Andi jedoch hatte sehr wohl gehört, dass sie »deine Schulsachen« gesagt hatte, nicht »deine Schultasche«. Sie beobachtete, wie Mama einen besonders dicken Schöpfer Schokosoße auf ihren Teller kippte und wusste, dass die Zeichen immer schlechter standen. Zwei zähflüssige Soßenblasen zerplatzten auf dem Pfannkuchen und gaben ein leises Blip von sich. Andi schnitt einen Bissen ab und spießte ihn auf die Gabel. Bevor sie ihn sich aber in den Mund schob, beobachtete sie ihre Eltern am Esstisch. Obwohl ihre Klamotten durchaus farbig waren, sahen sie für Andi trotzdem irgendwie grau aus. Papa war glatt rasiert und hatte seinen Geschäftspullover angezogen. Auch Mama trug eine feine, geblümte Bluse. Die Haare lagen ihr glatt und glänzend auf den Schultern. Beide verströmten einen Duft von Seife und Parfüm, aber für Andi fühlte es sich an, als würden sie von einer Wolke grau umgeben. Schokosoße tropfte mit leisem Plitsch auf ihren Teller. »Sommerferien«, brüllte es plötzlich von der Treppe und Magnus kam heruntergestürzt wie ein durchgedrehter Meteorit. »Sommerferien, Sommerferien, Sommerferien!« Der Schulranzen hing ihm nur an einer Schulter und pendelte wie verrückt umher, donnerte gegen die Holzwand, verhedderte sich am Knauf am Ende der Treppe, brach einen Zweig von Mamas Geldblattbaum ab und riss Papas Zeitschriftenstapel um. Motorradmagazine verteilten sich feierlich über den Holzboden. Papa hatte ein verzweifeltes Gesicht und holte bereits Luft, aber Mama legte ihm eine Hand auf den Arm. »Letzter Schultag«, sagte sie nur, als würde das alles erklären. »Aber nichts aber«, sagte Mama, drückte ihm ihre rosafarbene Die Frau im Haustasse in die Hand und gab ihm einen Schmatz auf die Wange. Magnus entdeckte Andi, stürmte auf sie zu, ergriff sie am Arm. »Andrea«, rief er und hüpfte wie ein Verrückter auf und ab. »Andrea, Andrea, Andrea«. Denn natürlich wusste er genau, dass Andi es nicht ausstehen konnte, wenn man sie so nannte. Dann jedoch hatte er die Pfannkuchen entdeckt, schnappte sich einen mit bloßen Händen, tunkte ihn in den Topf mit der Schokosoße und stopfte ihn sich in den Mund, bevor er ein Geräusch wie ein Motorrad von sich gab, das gerade mit Vollgas dahin raste. Ein Motorrad, das Schokopfannkuchenstückchen verspuckte. »Bus«, schrie er und stürzte zur Eingangstür. »Bus, Bus, Bus!« Er hinterließ eine Spur aus Schokosoßentropfen auf dem Boden und griff nach der Türklinke. Dann jedoch schien ihm etwas einzufallen und er drehte sich noch einmal um. »Bis gleich, Andi«, rief er, grinste und rauschte dann endgültig aus dem Haus. Auf dem Türgriff blieb ein klebriger kleiner Schoko-Händeabdruck zurück. Auch Andi musste grinsen. »Bis gleich, Andi«. Das machte er immer, wenn er sie geärgert hatte. Eine Geste der Versöhnung. Als wollte er sagen, »Hey, ich bin 8 Jahre alt und dein kleiner Bruder. Es ist mein Job, dich zu ärgern. Also nichts für ungut.« »Oh Mann«, sagte Papa und betrachtete die münzgroßen Schokoflecken auf dem Holzboden, die verteilten Motorradhefte und die abgerissenen Gelbblattbaumstücke. Die Tür stand sperrangelweit offen und ein warmer Morgenwind blies herein. Die Motorradzeitschriften am Boden flatterten, als würde ein Unsichtbarer in ihnen blättern. Magnus hatte bereits das Gartentor erreicht und rannte in die Ortschaft hinab. Sein Geschrei konnte man noch bis hierher hören. »Passiert das jeden Tag?«, fragte Papa und klang ernsthaft erschrocken. »Nein«, sagte Mama. Dann grinste sie. So einmal in der Woche macht er die Tür dann hinter sich zu. Natürlich war das ein Scherz, aber Papa sah so erschrocken aus, dass sie lachen musste und ihm noch einen Schmatz auf die Wange drückte. Darauf begann auch er zu lachen und rempelte Mama sanft mit der Schulter an. Fast glaubte Andi, dass sie sich das Grau nur eingebildet hatte.
»Ich muss jetzt dann auch langsam los«, sagte Andi vorsichtig.
Ebenso vorsichtig begannen ihre Eltern zu lächeln. Das Grau schlich sich wieder heran.
»Wir haben eine Überraschung für dich«, behauptete Mama, und irgendetwas sagte Andi, dass ihr die Überraschung kein bisschen gefallen würde.
»Eigentlich wollten wir damit bis nach den Ferien warten«, sagte Papa.
»Bis zu deinem ersten Schultag an der neuen Schule«, sagte Mama.
»An der Schule für große Mädchen«, sagte Papa mit diesem Tonfall, als wäre Andi doof oder so. Sie konnte diesen Tonfall nicht ausstehen. Da kam nie etwas Gutes dabei heraus, wenn Papa von großen Mädchen sprach. »Große Mädchen essen nicht nur Nachtisch, sondern auch etwas Vernünftiges. Große Mädchen lesen nicht nur Bücher über Elfen und Einhörner. Große Mädchen machen ihre Hausaufgaben und gehen dann erst spielen.«
»Und große Mädchen«, sagte jetzt sogar Mama in diesem Tonfall, »brauchen auch Schulsachen für große Mädchen.«
»Tada«, machte Papa und holte etwas auf den Tisch.
»Eine Schultasche.«
Andi versuchte, ein Gesicht in ihr zu entdecken. Es gelang ihr auch. Und sofort konnte sie die Tasche nicht ausstehen. »Wenn du ein unfreundliches Gesicht siehst, guckst du nur nicht richtig hin«, sagte Clarence stets.
Aber so sehr Andi sich auch anstrengte, in dieser komischen Tasche konnte sie beim besten Willen kein freundliches Gesicht entdecken. Es war ein kantiges, steifes Ding mit einem rundgewölbten Kopf, an dem ein Tragegriff hing. Sie sah aus wie ein Lehrer.
Streng und mit geradem Rücken blickte er sie an.
Der Griff auf seinem gewölbten Kopf sah aus wie ein alberner Haarklecks auf einer Glatze und die Taschenklappe wie eine wütende Stirnfalte. Die beiden Verschlüsse waren 2 grimmige Augen, die rot funkelten. Die Mäppchentasche sah aus wie ein kerzengerader, strenger Mund und überall gleisten Reflektoren wie Kriegsabzeichen in der Sonne.
»Hier, sieh mal«,
Mama klang nervös.
Sie klappte den Deckel der Tasche auf.
Oh, das sah so gruselig aus.
Sie musste nämlich in die beiden roten Reflektorenaugen drücken und konnte dann erst die Stirnglatze nach hinten klappen.
Andi schauderte.
Sie näherte sich der Tasche so vorsichtig, als könnte sie jeden Moment aufspringen und sie anschreien.
»Erwischt«, würde sie mit dunkler Lehrerstimme sagen. »Strafarbeit, Strafarbeit, Strafarbeit!«
Auch in der Tasche sah es so steif aus, wie Andi sich den Kopfinhalt eines strengen Lehrers ebenso vorstellte. Lauter kleine Taschen und Reißverschlüsse und Fächer, alles mit Plastik verstärkt, ungemütlich und pingelig sortiert. Wenn man Pinky öffnete, sah es immer so aus, als hätte man Andis Schulsachen gerade beim Spielen erwischt. Wild durcheinander lagen sie, die Hefte gebückt, als würden sie sich vor Lachen krümmen, und am Boden tollten Stifte und Lineale und Radiergummis herum. Und sobald Andi ein Schulheft aus Pinky herausnahm, schien es den anderen zuzurufen. »Keine Sorge, ich komme gleich zurück, dann können wir weiterspielen.« Und sobald sich Pinkys Reißverschluss wieder verschloss, ging im Inneren das lustige Treiben weiter. Aber in dieser Tasche, es sah aus, als hätte man ihre Schulsachen eingesperrt. Ihr Federmäppchen drückte sich gegen ein Haltenetz, ein paar Stifte lugten heraus, als ob sie einen vergeblichen Fluchtversuch wagten. Die Hefte standen Rücken an Rücken, dem Blick geradeaus, wie zum Gefängnisappell. Ihr Lineal war einsam an die Seite gestellt, ihre Bücher in ein finsteres Fach gepfercht und mit einem Reißverschluss von den anderen getrennt. Andi verschloss die Tasche wieder und wich vor ihr zurück. Sie suchte nach Clarence. Er wartete in der erstarrten Schokopfütze auf ihrem Teller. »Komm schon«, ermunterte er sie, »letzter Schultag.« Er zwinkerte ihr zu, mit einer Schokosoßenlocke über dem Schokosoßenauge und mit Sommersprossen aus Puderzucker im Gesicht. »Danach kannst du ihnen erklären, warum dir Pinky so wichtig ist.« Sie nickte und blickte tapfer auf. Ihre Eltern sahen sich an und hielten sich an den Händen, und das Grau, das sie umwölkte, war dicht wie nie zuvor. »Ja«, dachte Andi, »ich werde ihnen von den Gesichtern erzählen. Vielleicht nicht unbedingt von Clarence und dem Allmöglichen, aber von den Gesichtern sollten sie erfahren, dass sie gut zu mir sind, dass sie mir helfen und dass man mich deswegen nicht zum Doktor schaffen muss.« Den heutigen Tag würde sie mit der Lehrerschultasche schon überstehen. Also lächelte sie tapfer und schnappte sich die Tasche. Ein paar Pappschildchen baumelten an dem Tragegriff. »Ergonomischer Griff«, stand darauf. »Rückenschonend, intelligentes Fächermanagement, von Pädagogen empfohlen.« Und da hatte sie schon den Namen für diese Tasche. »Pädagogen-Paul«. »Ich muss los«, sagte sie und wuchtete sich Pädagogen-Paul auf den Rücken. Die Tasche fühlte sich steif an und die dicken Tragegurte drückten sich ihr streng in die Schultern. Es war ganz anders als das luftige Geflatter von Pinky. Auch vermisste sie das ausgelassene Geraschel ihrer Schulsachen. Jetzt pochten ihre Hefte und Bücher bei jedem Schritt nur dumpf gegen ihr Gefängnis. Umf, umf, umf. Sie versuchte, ihre Eltern abermals anzulächeln, spürte aber, dass es ihr nicht gelang. Und da ihr Hals ganz trocken war und sie kein Wort zustande brachte, winkte sie ihnen nur zum Abschied. Die beiden hielten sich immer noch an den Händen. Angezogen mit grauen Klamotten und eingehüllt von einer grauen Wolke, die so dicht wurde, dass sie kaum noch ihre Gesichter erkennen konnte. Bevor sie ins Freie trat, ließ Andi ihren Blick noch einmal durch das Haus wandern. »Ich werde dich finden, Pinky«, versprach sie und lief dann hinaus in den Sommermorgen.